Wer ist eigentlich die Figur, die Person, die wir in der Weihnachts- und Adventszeit oder die wir mit dieser Zeit unmittelbar in Verbindung bringen? Wir finden ihn in der Adventszeit in allen Ecken und Nischen wieder und er begegnet uns irgendwie überall. Wir haben manchmal das Gefühl, kaum sind die Schoko-Osterhasen aufgegessen, so taucht er schon auf. Der Weihnachtsmann. Er wird auch als der Botschafter von Weihnachten genannt. Und so ganz gänzlich unchristlich ist dieser gutmütig dargestellte Geselle nun auch nicht. Entgegen der weitläufigen Meinung, dass dieser eine Erfindung einer großen amerikanischen Limonadenfabrik ist, ist der Ursprung des Weihnachtsmann tatsächlich im Bischof Nikolaus von Myra zu finden. Und Myra ist übrigens eine Stadt in der heutigen Türkei. Nikolaus von Myra soll circa im 4. Jahrhundert Wunder gewirkt und großzügige Geschenke gemacht haben. Und wenn der Weihnachtsmann heute in Rot kommt, so hat das unmittelbar etwas mit dem Bischofsmantel zu tun. Aber alles andere ist dann doch wohl der Limonade zum Opfer gefallen. Dieser erinnert sonst in keinster Weise mehr an einen Bischof. Wenn er zu den Kindern kommt, so hält er ihn oft heute noch die Sünden vor und vielleicht auch die guten Taten. Aber all das hat nichts damit zu tun, warum ich heute den Gottesdienst unter die Überschrift gestellt habe, der wahre Weihnachtsmann. Nein, der wahre Weihnachtsmann, der hat wirklich existiert und hat so gar nichts mit dem Nikolaus zu tun. Den wahren Weihnachtsmann finden wir in einem Bericht in der Bibel und den gab es wirklich. Wir finden den Bericht im Lukas-Evangelium mit einer Beschreibung, zu welcher Zeit sich die Begebenheiten in die Weltgeschichte einreiht. Und wir können das ganz genau nachvollziehen und damit bekräftigt Lukas, dass es sich bei diesem Weihnachtsmann um keine Sagengestalt handelt und dass es keine lustige Geschichte ist, keine, die Angst machen soll oder Kinder auf den rechten Weg bringen soll, sondern eine Anleitung zum Leben gibt und eine Wegbereitung zu unserem Herrn Jesus Christus vornimmt. Es geht um Johannes den Täufer, der Wüstenprediger, der auf den gekreuzigten Jesus hinweist, so wie es in einer Darstellung im Isenheimer Altar wiederzufinden ist, der von Matthias Grünwald gemalt wurde. Wir müssen uns fragen, warum Johannes auf unseren Weihnachtsmärkten nicht präsent ist. Und aus meiner Sicht gibt es nur eine Erklärung. Wo der Heilige Geist keinen Raum mehr findet und keinen Raum mehr hat, da zieht das Böse ein. Da zieht die Verführung ein, da suchen Menschen nach Ersatz. Da geht es nur noch ausschließlich um gute Stimmung, um Einlullen und augenscheinliches Wohlfühlen. Ich lese nun zunächst aus Lukas 3, die Verse 1 bis 20. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. Herodes Antipas reagierte als Fürst in Galiläa und sein Bruder Philippus in Ilotera und Trachonitis und Lysanias von Abilene. Hohe Priester waren Hannas und Kephas. So viel zu den geschichtlichen Einordnungen des nachfolgend geschilderten Geschehens. In dieser Zeit hielt Johannes, der Sohn des Zacharias, draußen in der Wüste einen Auftrag von Gott. Daraufhin zog er durch die ganze Jordan-Gegend und predigte den Menschen, sie sollten zu Gott umkehren und sich als Zeichen dafür taufen lassen, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen. So steht es schon im Buch des Propheten Jesaja. Hört in der Wüste, ruft eine Stimme, bereitet den Weg für den Herrn, ebnet seine Pfade, die Täler sollen aufgefüllt, die Berge und die Hügel eingeebnet werden, krumme Wege sollen begradigt werden und holprige eben gemacht. Dann werden alle Menschen das Heil sehen, das von Gott kommt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich taufen zu lassen, doch er sagte ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorngericht Gottes entgeht? Bringt die Früchte hervor, die beweisen, dass ihr eure Einstellung geändert habt und fangt nicht an zu denken, wir haben doch Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Wer zwei Untergewänder hat, gab er zur Antwort, soll dem eines geben, der keines hat. Wer zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer wollten sich taufen lassen. Rabbi, fragten sie, und was sollen wir tun? Fordert nicht mehr, als euch zusteht, erwiderte Johannes. Und wir? Fragten einige Soldaten. Was sollen wir tun? Beraubt und erpresst niemanden, war seine Antwort. Gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Das Volk war voller Erwartung und fragten sich, ob Johannes denn etwa der Messias, der versprochene Retter sei. Doch Johannes erklärte vor allem, ich taufe euch zwar mit Wasser, aber es wird einer kommen, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal genug, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er mit dem Feuer verbrennen, das nie wieder ausgehen wird. Mit diesen und vielen anderen mahnenden Worten verkündigte er dem Volk die gute Botschaft. Johannes wies auch Herodes Antipas zurecht. Der Fürst hatte nämlich seinen Bruder die Frau weggenommen, Herodias, und auch sonst viel Unrecht getan. Deswegen ließ Herodes ihn ins Gefängnis werfen und fügte zu allem Unrecht noch hinzu. Ja, Johannes ist der wahre Weihnachtsmann. Er ist der Vorbote auf Weihnachten. Er weist mit seinem Leben auf das Weihnachtsgeschehen hin, so wie es in Jesaja 40 steht. Und wenn wir glauben, nach Ostern ist eigentlich deutlich zu früh für den Weihnachtsmann. Jesaja hat über 700 Jahre vor Christi Geburt auf den Weihnachtsmann und Jesus hingewiesen. Und nun erfüllt sich die Prophetie aus Jesaja 40, Vers 3 und 4. Hört, in der Wüste ruft eine Stimme, bahnt Jahwe einen Weg, baut eine Straße für unseren Gott, jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Alles Zerklüftete soll zur Ebene werden und alles Hügelige flach. Aber wenn das so wirklich real sein sollte, wäre auch irgendwie traurig. Die Schweiz, Nepal und Israel sieht bald aus wie Holland? Nee, so ist das wohl nicht zu verstehen. Es ist sinnbildlich zu verstehen. Es ist ein Sinnbild für das Wegbereiten. Die Schlaglöcher werden beseitigt, die Berge werden hoch durchgebrochen, die Straße wird asphaltiert für den Weg des Königs, für Jesu Weg zu dir. Jesus will zu dir persönlich kommen, bereitet dem Herrn den Weg. Die Hindernisse für Jesus werden beseitigt. Er soll ungehindert in dein Leben eintreten können. So ist das zu verstehen. Was können Berge und Täler in deinem und in meinem Leben sein, die für Jesu Weg behinderlich sein können, die dir den Blick abwenden und Jesus zweitrangig werden lassen können oder gar den Weg Jesu zu dir verhindern können? So Klassiker in Adventpredigten ist immer wieder der Hinweis auf den vorweihnachtlichen Stress. Geschenke kaufen, die vielen Weihnachtsfeiern und Weihnachtsevents, an denen wir teilhaben müssen. Aber hat dieses irgendwas in uns bewirkt? Alle Jahre wieder kommt die Hektik, trotz der mahnenden Worte, in vielen Predigten und Gesprächen. Auch der Stress. Aber das Christkind, das kommt ganz gewiss nicht wieder. Obwohl wir singen alle Jahre wieder. Warum? Wo geht das Christkind eigentlich hin, wenn es denn zu Weihnachten wiederkommt? Wenn Christus in dein Leben einkehrt, dann bleibt er dort und verlässt dich nicht wieder. Er ist treu. Jesus will dein Herr sein und dafür werden alle Hindernisse beseitigt, die Berge und Täler eingeebnet. lasse ich mich nicht der Hektik hingeben, denn für das, wofür ich Zeit habe oder wofür ich mir Zeit nehme, das ist mir wichtig. Nee, dazu habe ich keine Zeit. Zu einem vorweihnachtlichen Gemeindetreffen, Gottesdienst oder gar beten, Bibel lesen. Statt die Begründung, dazu habe ich keine Zeit, muss doch die Aussage eher sein, dafür nehme ich mir keine Zeit. Stattdessen nehme ich mir viel lieber Zeit für andere Dinge, für was auch immer. Hast du Zeit für Jesus? Johannes, der wahre Weihnachtsmann, er fordert die Menschen zur Umkehr auf, zur Buße, also zur totalen Umkehr, also ein totaler Richtungswechsel. Um dieses klar sagen zu können, nimmt Johannes so gar kein Blatt vor den Mund. Trotzdem seine Zuhörer nicht ganz ohne sind, Soldaten und Zolleintreiber, also Roms Gefolgsleute. Und diese, genau diese bezeichnet er als Schlangenbrut oder Luther übersetzt, ihr Otterngezücht. Und da damals die Schlange sinnbildlich für das Böse stand, sie hat damals die ersten Menschen im Paradies verführt, wussten die Zuhörer sehr wohl, was gemeint war, wenn Johannes sie als Schlangenbrut bezeichnet. Und manchmal frage ich mich, wie wir oder wie unsere Zuhörer reagieren würden, wenn wir so eine Straßenpredigt beginnen würden. Johannes hat es aber offensichtlich geschafft, dass ihm die Menschen zuhören. Oft ist es so, dass wir uns erst bewusst werden müssen, wozu wir Jesus überhaupt brauchen. Welchen Sinn es hat, dass Jesus in unser Leben treten soll. Johannes spricht vom Weltgericht, das jeder Mensch ausnahmslos durchlaufen muss. Zunächst kommt es auf das Zuhören an. Der Glaube kommt aus der Predigt, schreibt Paulus an die Römer, und das Predigen aus dem Wort Gottes, nachzulesen in Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt dann aus der Predigt, wenn wir auf die Predigt hören. Weil die Predigt sich auf das Wort Gottes beruht, und das Hören auf Gottes Wort ist also eine wichtige Grundlage, die Jesus den Weg bereitet. Durch das Hören ebnen wir die Hügel ein. Nimm dir Zeit zum Hören. Das bedeutet aber, dass die Vorweihnachtszeit eine Zeit der Ruhe und des Zuhörens sein muss. Ebnet dem Herrn den Weg. Da kommen die Menschen in Scharen auf Johannes zu und lassen sich taufen. Hey, das muss ein Freudenfest gewesen sein. Massentaufen, Massenumkehr. Die ersten Christen, bevor Christus überhaupt gewirkt hat. Und Johannes? Er sieht weiter. Er erkennt, dass die Menschen dem Irrglauben verfallen sind, dass wenn sie sich taufen lassen, gleichzeitig errettet sind. Oh, Johannes macht es sehr deutlich, dass dieses so nicht der Fall ist. Er fragt die Menschen, wer ihn denn eingeredet hat, taufen und zack gerettet. Und außerdem sind wir Abrahams Nachkommen. Das muss reichen, denken viele. Nein, Johannes macht es klar, worauf es ankommt. Bring Früchte hervor, die zeigen, dass du dein Leben geändert hast. Und im ersten Johannesbrief ist nachzulesen, wer also glaubt, mit Christus verbunden zu sein, soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Wer also glaubt, mit Christus verbunden zu sein, soll also so leben, wie Christus gelebt hat. Und das bedingt, dass wir uns verändern lassen. Ich kann nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und Herkunft? Die ist null und nichtig. Und gut, ein christliches Elternhaus kann ein Sprungbrett sein, es rettet aber nicht. In einem christlichen Land zu leben kann helfen, eher von Gottes Wort zu hören, als vielleicht in einem hinduistischen oder islamischen Land. Aber retten wird dich das nicht. Zu einer Gemeinde mit dem richtigen Fundament zu gehen, kann helfen, sich mit dem Wort auseinanderzusetzen. Retten wird dich das nicht. Zuhören und sich verändern lassen, das wäre der Schritt in die richtige Richtung. Und Johannes drückt es noch ein wenig deutlicher aus. Die Axt ist schon geschärft und an deiner Wurzel schon angesetzt. Wenn du keine Früchte bringst, zack, weg und ab ins Feuer. Ja, es ist so, wer den inneren Ruf wahrnimmt, der soll sich nicht dagegen sperren. Tatsächlich ist es so, dass es jetzt von jetzt auf gleich zu Ende sein kann, so wie es einem Freund meines Sohnes Nico vor 2 Wochen ergangen ist. Mit Nico noch zusammen Geburtstag gefeiert, in lockerer Runde, kurz an die frische Luft und das war's. 22 Jahre, sehr tragisch für alle, Eltern, Freunde und auch der Lokführer. Die Axt ist den Baum schon an der Wurzel gelegt. Die Leute damals wogen nachdenklich und fragten, was sollen wir tun? Allerdings bin ich davon überzeugt, dass sich heute kaum noch Menschen mit dieser Schocktherapie zu Jesus wenden lassen. Wer hören soll, der muss auch hören wollen. Paulus schreibt an die Kolosser in Kolosser 4, Vers 6, eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt. Und das bedeutet doch, dass es durchaus angenehm sein kann und soll, wenn wir auf Jesus hinweisen. Unsere Zuhörer dürfen sich wohlfühlen, wenn wir mit ihnen reden. Unsere Rede darf und soll aber auch würzig sein und Appetit auf mehr machen. Berührt haben mich die folgenden Sätze, die ich vor wenigen Tagen in unserer WhatsApp-Gruppe zur Segelfreizeit 2019 las. Schreibt jemand, vielen Dank, das ist echt sehr nett von euch an mich zu denken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch gemeinsam auf dem Segelschiff zu sein und auch die Einblicke zu bekommen, wie gut Glaube und Gemeinschaft mit gegenseitiger Annahme und Respekt sein kann. Und wir haben ebenfalls erlebt, wie wir mit Menschen auf Borkum-Freizeiten ins Gespräch kamen, ohne dass wir ununterbrochen uns gegenseitig oder dass wir ununterbrochen gegenseitig auf uns eingeschlagen haben. Auch hier ist Gott ein Gott der Stille. Sucht nicht krampfhaft nach Gelegenheiten, damit wir mit jemandem über Jesus sprechen können. Die Erfahrung sagt, dass uns diese Gelegenheiten geschenkt werden. Du musst sie dann aber auch an den Schopfe fassen. Die Predigt des Johannes, die war eher etwas für uns. Für uns, die wir manches Mal Gefahr laufen, einzudösen, lassen wir uns von Johannes aufwecken. Unterm Strich bleibt es so, Jesus will uns verändern. Johannes hat den Menschen damals in der Wüste ein paar Tipps gegeben, was verändert werden sollten. Die Gutmenschen waren einfach noch nicht gut genug. Gebt von eurem Überfluss ab. Wozu braucht ihr 2 Garnituren Unterwäsche? Damals war das wohl so, wenn man 2 Garnituren Schlüppis hatte. Aber wenn wir heute drüber nachdenken, muss unser Schrank so überquellen vor Klamotten? Und geben wir nicht den Armen davon, von dem wir uns sowieso schon lange trennen wollten? Ach, bevor ich das wegschmeiße, gebe ich es lieber der Diakonie. Und dann fühlen wir uns gut? Das ist ja für die Armen noch gut genug. Aber ist das würdevoll? Den Zöllnern und Soldaten, sagt Johannes, nutzt eure Position nicht aus. Reizt eure Möglichkeiten nicht aus. Seid zufrieden mit dem, was euch zusteht. Wenn ihr eure Steuererklärung macht, dann tragt nicht mal einen Tag mehr ein, an dem ihr gefahren seid. Und die Reinigungspauschale, naja, macht doch auch jeder. Und ihr? Was ruft Johannes dir zu? Was ruft er mir zu? Welcher Hügel muss noch eben werden, damit Jesus Einzug halten kann? Was Johannes den Menschen in der Wüste bietet, ist also ein Alpha-Kurs, bevor er sie tauft. Er bietet ihnen eine Stütze wie einer jungen Pflanze, an der sie sich emporhangeln kann. Der junge Glaube kann sich ebenso emporhangeln. Johannes bereitet die Herzen auf die Ankunft von Jesus vor. Er bereitet das Feld, damit Jesus in unser Herzen Einzug halten kann. Damit ist Johannes der wahre Weihnachtsmann, der Weihnachtsbotschafter, aber eben kein gutmütiges, älteres Männlein, das kleinen Kindern die Hoffnung vermittelt, die am Ende die Eltern erfüllen müssen oder zu einer Enttäuschung der Kinder führt. Johannes ist ein derber Weihnachtsmann, der mit knallharten Worten eine Hoffnung ankündigt, die Bestand hat. Eine Hoffnung, die mit Jesus in diese Welt kam, um für uns in das angekündigte Gericht zu gehen. So ist ein Weihnachtsmann keine Sage, sondern ernsthafte Realität im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Und vielleicht denken wir dann an Johannes, wenn wir das rote Männchen sehen. Und denken daran, dass wir eine Botschaft haben, der den Knecht Ruprecht den Garaus macht. Der uns vor diesem Feind bewahrt. Das ist eine Hoffnung auf Weihnachten, die über alle Geschenke geht, die wir uns gegenseitig machen. Wir haben die Gewissheit, dass Weihnachten vor langer, langer Zeit war und wir uns zu dieser Zeit daran erinnern dürfen, was das für uns bedeutet. Und nicht alle Jahre kommt das Christkind, nein, Christus ist bei uns alle Tage bis an das Ende der Welt. Und das ist gewiss. Amen.